Guten Morgen miteinander. Danke, Monika, für das Bild von den Zwillingen und von der Geburt. Wir haben ja die letzte Woche auch eine Geburt erlebt. Wir haben gedacht, es gäbe eine Zangengeburt, die Wahlen in den USA. Und dann war es nicht so. Es war schnell entschieden und es war so, wie es sich viele nicht gedacht hatten. Und ich glaube, es waren einige, die haben gesagt, warum hat Gott das zugelassen? Oder wo war denn Gott bei dieser Wahl? Und ich glaube, das wäre auf beiden Seiten so gewesen, weil viele haben gebetet und es war stark polarisiert und es war hochstilisiert als Schicksalswahl und so haben viele gebetet und natürlich die Hälfte wurde enttäuscht und hat sich vermutlich gefragt, Herr, warum hast du das zugelassen? Wo warst du? Und es ist ja eine Frage, Gott, wo warst du, die Menschen immer wieder stellen? Die hat auch einen Zusammenhang mit dem Vortrag oder mit dem Nachmittag 55 plus, wo es um den Thema Schmerz geht. Also das hat auch dort einen Zusammenhang, weil Menschen fragen immer wieder, Gott, wo warst du oder wo bist du? Gott, wo bist du? Und das fragen ja Menschen schon seit Jahrhunderten. Und es fragen Menschen, die an Gott glauben. Und das fragen erstaunlicherweise auch Menschen, die gar nicht an Gott glauben. Das ist eine der häufigsten Fragen, die Menschen haben, die Mühe haben, an Gott zu glauben. Viele fragen sich, wo bist du, Gott? Wenn autoritäre Staaten ihre Bürger knechten, oder wo bist du, Gott? Wenn ein Land ein anderes überfällt und so viel Leid entsteht, wo bist du bei all der Ungerechtigkeit in unserem Umfeld, in der Welt? Wo bist du in Krieg und Elend? Wo bist du, Gott, in meiner Not, in meinem Schmerz, in meiner Krankheit, in meinem Alltag? Es gibt ganz unterschiedliche Situationen, in denen Menschen fragen, Gott, wo bist du? Und sie möchten eine Antwort. Und die Antwort Gottes ist eigentlich einfach. Und trotzdem, ja, sehr vielschichtig. Er sagt, ich bin da. Ich bin näher, als du denkst. Ich frage nach dir. Ich rufe nach dir. Und Gottes Ruf ist ganz ähnlich wie die Frage, die wir haben. Nämlich, Mensch, wo bist du? Wenn wir fragen, Gott, wo bist du? Dann haben wir manchmal nicht, ist uns nicht bewusst, dass Gott genauso fragt. Mensch, wo bist du? Und das fragt er schon seit Jahrhunderten. Schon ganz zu Beginn der Menschheit. Und das können wir herauslesen aus einem Text aus 1. Mose 3, 6 bis 16. Die Frau schaute den Baum an. Er sah schön aus. Seine Früchte wirkten verlockend und klug würden sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht, biss hinein und reichte sie ihrem Mann. Und auch er aß davon. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich einen Lendenschurz. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott der Herr im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott rief, Adam, Mensch, wo bist du? Adam antwortete, ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Wer hat dir das gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Ja, gestand Adam. Aber die Frau, die du mir gegeben hast, reichte mir eine Frucht. Deswegen habe ich davon gegessen. Warum hast du das getan? Wandte der Herr sich an die Frau. Die Schlange hat mich verführt. Verteidigte sie sich. Oh, Entschuldigung, ich habe nicht weitergedruckt. Da sagte Gott der Herr zur Schlange, das ist deine Strafe. Verflucht sollst du sein, verstoßen von allen anderen Tieren. Du wirst auf dem Bauch kriechen und Staub schlucken, solange du lebst. Von nun an werden du und die Frau Feinde sein. Auch zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Er will dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Die allererste Frage Gottes, die erste Reaktion, nachdem sich der Mensch von Gott abgewandt hatte, war: Wo bist du? War die Frage, wo bist du? Und das war nicht die Frage eines Gottes, der irgendwie nicht mehr wusste, wo die Menschen sind, oder der Adam kontrollieren wollte, oder der Adam Vorwürfe machen wollte, der sie verurteilen wollte. Mit dieser Absicht hatte Gott Adam nicht gerufen, hat er nicht gefragt, wo bist du, Adam? Und mit dieser Absicht fragt Gott auch nicht in unsere Welt hinein: Mensch, wo bist du? Wenn er fragt, dann fragt er, weil er sich sorgt, weil er sich um uns sorgt. Er sucht unsere Nähe, er leidet mit, er möchte uns helfen und er möchte uns retten. Gott möchte Menschen retten und das beginnt mit der Frage: Wo bist du? Gott fragt Adam: Wo bist du? Um die Nähe zu suchen mit ihm, um ihn aus dem Versteck zu locken, um die Beziehung zu erneuern, um Umkehr zu ermöglichen. Er fragt aus Interesse. Er fragt ja weiter und fragt: Was hast du getan? Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Wer hat dich verführt? Er hat Interesse, er fragt aus Interesse und er fragt, um zu helfen und zu retten. Gottes Wunsch, uns zu helfen, beginnt mit der Frage: Wo bist du? Und in dieser Frage: Wo bist du, Mensch? Wo bist du? Da steckt der Wunsch nach Nähe. Gott möchte uns nahe sein. In Not, in Elend, in Einsamkeit, in Verlorenheit. Er möchte uns nahe sein, in Tiefen und in Höhen, in Erfolgen und Misserfolgen, im Schmerz und im Glücklichsein. Gott möchte uns nahe sein. Und erstaunlicherweise möchte er uns auch nahe sein, trotz unserem Versagen. Auch dann, wenn wir versagt haben, wenn wir in Versuchung nicht widerstehen konnten, wenn wir vielleicht ihm den Rücken gekehrt haben oder überhaupt nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen oder wenn wir ihn komplett enttäuscht haben. Und Adam hatte Gott enttäuscht, maßlos enttäuscht. Und trotzdem hat er die Nähe gesucht, weil er ihm helfen wollte, weil er die Möglichkeit zur Umkehr schaffen wollte und weil er ihn retten wollte. Und das ist ja bei Gott nicht nur so, dass er das bei Adam wollte, sondern Gott möchte, dass allen Menschen geholfen wird. Und dass alle Menschen gerettet werden. Und dieser Wunsch, der ist ja so groß, dass er in Jesus Christus Mensch wurde. Er wurde einer von uns, hat als unter uns Menschen gelebt, hat als Mensch gelebt, alles gefühlt, was wir auch fühlen, alles erlebt, was wir erleben. Näher konnte Gott uns nicht kommen. In Jesus ist die Frage Gottes von damals: Mensch, wo bist du? Hat sie lebendige Gestalt angenommen. Mit dem Ziel, Menschen zu helfen, zu heilen, damit sie gerettet werden. Und dieser Wunsch, der ist bis heute noch so. Und Gottes Rettungsplan, der beginnt mit der Frage: Mensch, wo bist du? Und wenn wir möchten, dass Menschen gerettet werden, in eine Beziehung mit Jesus Christus kommen, dann ist die Frage: Wo bist du? Das Erste, was wir fragen müssten. Wo bist du? In welcher Situation steckst du? Mit was kämpfst du? Unter was leidest du? Was macht dir Freude? Woran zweifelst du? Wo bist du? Was hat dich geprägt? Welche Geschichte, welche Kultur, wo bist du? Mit deinen Gedanken, mit deiner persönlichen Entwicklung. Letztlich ist es die Frage: Wo bist du auf deiner geistlichen Reise? Wir befinden uns ja alle auf einer geistlichen Reise.
Und auf dieser Reise befinden sich Menschen an ganz unterschiedlichen Punkten. Es kann sein, dass man überhaupt nichts wissen möchte von Jesus, kein Interesse hat. Oder vielleicht ist man jemand, der so ein bisschen beobachtet, was das mit Jesus so sein sollte, was das Komisches ist. Dann gibt es Leute, die stellen sich Fragen. Ja, vielleicht eben die Frage, Gott, wo bist du? Oder wie hängt das alles zusammen? Dann gibt es Menschen, die haben realisiert, oha, offensichtlich muss man sich da entscheiden, für oder gegen Jesus, für ein Leben mit ihm oder ohne ihn. Man muss sich entscheiden, ob man gerettet werden möchte. Dann gibt es Leute, die haben sich gerade oder sind gerade daran, sich zu entscheiden. Es gibt Menschen, die haben sich schon entschieden. Und es gibt Menschen, die sind schon mit Jesus unterwegs. Menschen befinden sich auf ihrer geistlichen Reise an ganz unterschiedlichen Punkten. Und wenn man möchte, dass sie Jesus in ihr Leben aufnehmen oder sich entfalten in ihrer Nachfolge, dann muss man ihnen dort begegnen, wo sie gerade sind, wo sie stehen, und man muss sie dort abholen, wo sie sind. Und das beginnt mit der Frage, wo bist du? Denn die Frage, wo bist du, die zeugt von Interesse. Gott hatte ja auch die Frage gestellt, Adam, wo bist du? Und das war Ausdruck von seinem Interesse. Das war nicht eine rhetorische Frage. Das war auch keine Fangfrage. Das war auch keine Kontrollfrage. Sondern Gott hatte Interesse an Adam, hat das so signalisiert. Er hat sich interessiert. Und er interessiert sich auch für uns. Gott hat Interesse an uns. Er möchte wissen, mit was wir kämpfen. Er interessiert sich für unsere Lebensgeschichte, für unsere Umstände, für unsere Sehnsüchte, für unsere Träume, für das, was uns umtreibt, was uns nicht schlafen lässt vielleicht. Das, was wir ersehnen, die alltäglichen Sorgen, das interessiert Gott. Und darum fragt er. Er fragt nicht aus Unwissenheit, sondern aus Liebe und Interesse. Und wenn man Menschen Hoffnung bringen möchte, dann muss man sich für Menschen interessieren. Und wer sich für Menschen interessiert, der stellt Fragen. Der stellt die Frage, wo bist du? Und er stellt auch noch mehr Fragen. Wer sich nicht für Menschen interessiert, der stellt keine Fragen. Habt ihr auch schon gemerkt, es gibt ja so Gespräche, bei denen das Gegenüber einfach keine Fragen stellt. Also offensichtlich Desinteresse. Er möchte von mir nichts wissen. Aber Leute, die Interesse haben, die fragen. Die fragen, wo wohnst du? Das beginnt ja beim Smalltalk, nicht? Wo wohnst du, was arbeitest du und so weiter. Aber es gibt Leute, die fragen gar nichts. Und dann ist offensichtlich kein Interesse dran. Aber wer sich für andere interessiert, der stellt Fragen. Und er stellt Fragen, auch wenn er die Antwort schon kennt. Das gibt es ja auch. Um sein Interesse zu zeigen und um dem anderen die Möglichkeit zu geben, eine Antwort zu geben. Und genau aus diesem Grund hat Gott gefragt, würde ich mal so behaupten. Denn muss Gott fragen, Adam, wo bist du? Weiß er das nicht? Muss er fragen, wer hat was getan, wie wenn er es nicht wüsste? Warum? Weiß er das nicht? Ich glaube, Gott hat aus anderem Grund gefragt. Gott hat gefragt, damit Adam merkt, dass er Interesse an ihm hat und damit er selbst eine Antwort geben kann. Und ich glaube, dazu muss er diese Frage stellen. Und wenn wir Interesse haben an Menschen, dann müssen wir auch diese Frage stellen. Wir müssen Fragen stellen, denn interessierte Menschen stellen Fragen. Was hast du erlebt? Welche Pläne hast du? Wie fühlst du dich? Was denkst du? Was hast du für Bedürfnisse? Wir sind ja keine Verkäufer im Medienmarkt, oder? Denen es egal ist, was sie verkaufen. Denen es egal ist, wem sie es verkaufen. Und die keine Fragen stellen, weil sie kein Interesse haben oder weil sie vielleicht gar nicht Bescheid wissen. Wir sind Hoffnungsträger. Und wir möchten Menschen auf einem geistlichen Weg begleiten. Wir möchten sie begleiten mit Liebe. Und wir möchten Interesse zeigen und wir möchten sie mit unseren Fragen weiterbringen. Und Menschen brauchen auf ihrem geistlichen Weg ganz unterschiedliche Fragen. Jemand, der weiß, dass man sich entscheiden möchte, dem muss man vielleicht zum Beispiel fragen, was hindert dich für eine Entscheidung für Jesus? Jemanden, der so einen Beobachterstatus einnimmt, den muss man vielleicht fragen oder herausspüren, was beobachtest du überhaupt? Was nimmst du wahr an uns Christen oder an den Aussagen der Bibel? Oder jemand, der offensichtlich fragend ist, den muss man fragen, was hast du für Fragen? Und nicht irgendwelche Antworten liefern, die er eigentlich gar nicht die Fragen dazu hatte. Oder jemand, der natürlich sich schon entschieden hat und unterwegs ist, den muss man vielleicht fragen, was würde dir weiterhelfen? Was würde dir helfen, in der Nachfolge zu wachsen? Menschen brauchen ganz unterschiedliche Fragen, aber sie benötigen immer Liebe, Einfühlungsvermögen, Verständnis, Barmherzigkeit und Interesse und Offenheit. Und Interesse und Offenheit, das wird signalisiert durch offene Fragen. Offene Fragen sind: Wie geht es dir? Was denkst du darüber? Was wünschst du dir? Wie kann ich dir helfen? Wofür soll ich für dich beten? Was ist dir wichtig? Geschlossene Fragen sind ja Fragen, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Geht es dir gut? Ja, nein. Hast du Sorgen? Ja, nein. Bist du glücklich? Ja, nein. Und diese Frage, bist du glücklich? Wir hatten da in meiner Jugendzeit, hatten wir jemanden, die hat mich jedes Mal gefragt, als sie mich gesehen hat, bist du glücklich? Und also ich kann weder Ja noch Nein sagen, oder? Das ist für mich viel zu kompliziert. Ja, was ist denn glücklich sein? Wie fühle ich mich heute gerade? Oder ich bin vielleicht 30% glücklich oder 70% und so. Also, das kann ich nicht, keine Antwort geben, oder? Aber es ist eine klassische geschlossene Frage, Ja oder Nein. Geschlossene Fragen, die sparen natürlich Zeit. Geht es gut? Ja. Und dann, tschack, geht es schon weiter, oder? Oder sie vereinfachen das Gespräch, weil es gibt ja nur Ja oder Nein. Also es gibt einfach Schwarz-Weiß. Das macht es einfacher. Und es macht natürlich so, man kann das Gespräch so lenken. Findest du auch? Ja, nein, oder? Oder man zwingt natürlich Leute für eine Entscheidung. Für das ist es gut, oder? Bei einem Abstimmungszettel, da wird ja nicht gefragt, was für Ansichten das du hast, sondern da gibt es einfach Ja oder Nein. Und dafür musst du eine geschlossene Frage stellen. Aber geschlossene Fragen eignen sich nicht unbedingt, um Interesse zu zeigen. Weil die Antwort ist ja eingegrenzt. Es ist eigentlich auch nicht so, dass sie unbedingt Offenheit signalisieren. Aber offene Fragen eignen sich besser dazu, Mitgefühl zu bekunden, Hilfe anzubieten, zur Umkehr aufzurufen oder eben Rettung anzubieten. Darum benutzt Gott gerne offene Fragen. In diesem Text sind nicht alle Fragen offen, aber die entscheidenden sind offen. Wo bist du? Wo bist du? Warum hast du das getan? Und interessanterweise hat auch Jesus oft offene Fragen gestellt. Den Blinden hat er gefragt, was soll ich dir tun? Offensichtlich, er hat nicht gefragt, soll ich dich heilen? Ja, nein, sondern was soll ich dir tun? Selbst den Pharisäer hat er Fragen gestellt, offene Fragen. Hat auch nicht gefragt, seid ihr für oder gegen mich? Ja, nein, sondern er hat gefragt, was denkt ihr über mich? Was sagt ihr über mich? Jesus hat auch offene Fragen gestellt. Und offene Fragen ermöglichen eben auch, dass das Gegenüber offen wird. Offene Fragen ermöglichen Offenheit. Und Gott hat offene Fragen gestellt an Adam und Eva. Und er hat nach Offenheit gefragt mit offenen Fragen. Es war die Möglichkeit, sich zu öffnen. Und genau das ist das, was wir können mit offenen Fragen. Wir fragen nach Offenheit. Und der andere kann sich entscheiden, wie sehr er sich öffnen möchte. Er kann entscheiden, was er mir erzählt. Wenn ich frage, wie geht es dir, wie fühlst du dich, dann kann er, hat er eine Range, da kann er entscheiden, was er sagt. Kann knapp sein, kann ausführlich sein, kann tief sein oder seicht. Er kann entscheiden. Er kann entscheiden, welche Sorgen er mit mir teilen möchte. Wenn du nach Offenheit fragen möchtest, dann eignen sich offene Fragen besser als geschlossene. Bei offenen Fragen wird es möglich, dass Menschen zu etwas stehen, das sie getan haben, dass sie umdenken möchten, Neubeginn wagen möchten. Dann besteht die Möglichkeit, dass sie sich auf eine geistliche Reise einlassen mit dir, weil sie merken, du hast Interesse, du möchtest sie dort abholen, wo sie sind. Und das macht sie eher bereit, offen zu sein, sich auf dich einzulassen. Und ich hatte nach diesen Wahlen, gab es ja da überall Analysen und so, wie immer vorher die Prognosen, dann sind sie falsch und dann die großen Analysen. Und ich habe eine interessante Analyse gesehen mit Markus Somm, nach 10 vor 10 diese Woche. Und Markus Somm hat immer in der Basler Zeitung das Sonntagswort geschrieben. Also nicht das Fromme, sondern das Sonntagswort des Redaktoren. Und ich weiß nicht, wer Markus Somm kennt. Ist ein Historiker, brillanter Denker und so, aber ein unheimlich provokativer Typ, oder? Also ich habe mich, als er da immer geschrieben hat, ich habe mich immer unheimlich aufgeregt über das, was er geschrieben hat, oder? Also jedes Mal, ich bestelle die Zeitung noch ab, oder? Dann hat er sie noch gekauft, die Zeitung, das war ja noch das Beste, oder? Aber er ist jemand, der sehr provokativ ist, aber das, warum man sich eben provoziert fühlt, ist manchmal, weil er die Wahrheit sagt. Oder einen Gedanken bringt, der eben anders ist als das, was man bis jetzt gedacht hat. Und dann ärgert man sich im ersten Moment. Und wenn man dann nachdenkt und bedenkt, dass er eben gerne provoziert und man gewisse Dinge ein bisschen relativieren muss, dann merkt man plötzlich, ja, es könnte noch was Wahres dran sein. Seine Analyse war, dass die Wahl verloren wurde von den Demokraten, weil sie ihre Wähler nicht erreicht haben. Weil die Wähler gedacht haben, die wissen nicht, wo wir sind. Die haben auch kein Interesse an uns. Sondern sie ziehen ihr Ding durch und dann auf diese Reise wollen wir nicht mitgehen. Und dann sind sie nicht mitgegangen. Ganz einfach, das war seine Analyse. Ich glaube, da könnte was drinstecken. Menschen wollen abgeholt werden. Sie wollen spüren, dass man Interesse hat. Und das ist auch so, wenn sie sich auf eine geistliche Reise einlassen wollen, dann müssen sie unser Interesse spüren, ein echtes, ehrliches Interesse an ihrer Situation, an ihrer Zukunft. Und dann wird es eher möglich, es ist keine Garantie, aber es wird eher möglich, dass sie sich auf eine geistliche Reise einlassen mit uns. Und das möchten wir ja. Wir möchten Leute, Menschen auf eine geistliche Reise mitnehmen. Hoffnungsträger sein. Menschen auf eine Reise zur Hoffnung, zu Jesus mitnehmen. Eine geistliche Reise mit ihnen machen. Und Jesus ist ja auch der, der Menschen zu einer geistlichen Reise einlädt. Gott hat ihn geschickt, um seine Hand auszustrecken. Und zu fragen, Mensch, wo bist du? Mensch, wo bist du? Das hat er gefragt, als er auf dieser Erde war. Und das fragt er heute noch. Er fragt heute noch, Mensch, wo bist du? Er fragt das durch sein Wort, das man lesen kann. Er fragt es durch den Heiligen Geist, wenn er Menschen direkt anspricht. Und er fragt es durch uns, die wir Hoffnungsträger sind. Durch uns fragt Gott, Mensch, wo bist du? Das ist unser Part. Und ich bete an dieser Stelle, dass wir die Kraft dazu haben, ja, diese Aufgabe anzupacken und einfach das Geschick haben, auch Interesse, Ehrliches zu zeigen in offenen Fragen. Wir beten gemeinsam. Ja, Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du immer wieder fragst, wo wir sind. Dass du fragst, wo bist du? Und du kennst uns. Und ich bitte dich, dass du uns Kraft gibst, dass uns diese Frage auch umtreibt und dass wir fragen, wo unsere Mitmenschen sind. Schenk du uns die richtigen Fragen im richtigen Moment, zeig du mir und uns, wer offen ist. Und Heiliger Geist, füll du die Situationen mit deiner Kraft und Weisheit. Wir danken dir. Amen.